Auch ich möchte euch herzlich heute Morgen begrüßen und freue mich riesig, dass ich bei euch sein kann. Ich staune immer wieder neu, wie der Herr einfach seine Gemeinde baut und das auch bei uns in Bayern. Ich war in Regen und in Korm und im Bayerischen Wald hinter und jetzt in Niederbayern und jetzt einmal in Oberbayern auch. War schon mal in Österreich, in Krumbach und so und überall wieder baut der Herr seine Gemeinde und das ist einfach nur wunderschön. Da staune ich einfach immer wieder, wie er gerade im katholischen Hardcore-Gebiet auch Gemeinde bauen kann. Und da immer wieder Wunder tut. Ich möchte euch zuerst einmal ein Geständnis sagen, und zwar in Matthäus ganz am Schluss, da heißt, da sind ja ganz bekannte Verse, und da ist der Missionsbefehl, und da heißt es, darum geht hin und lehrt alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dieser Vers, der hat mir eigentlich früher immer wieder mal, immer am Anfang ziemlich Angst gemacht. Da heißt es ja Missionsbefehl, teilweise drüber und so. Okay, ein Auftrag, den der Herr uns gibt, und ich habe mir das irgendwie so noch ganz und gar nicht irgendwie zugetraut, dass ich das einmal machen könnte und so. Aber je mehr ich in Gottes Wort gelesen habe und je mehr Verheißungen ich einfach in Gottes Wort finden durfte und je mehr ich einfach im Glauben wachsen durfte und je mehr die Freude einfach und die Dankbarkeit gegenüber dem, was der Herr uns da in seinem Wort auch zuspricht, in meinem Leben so durchbrochen ist, umso mehr ist dieser Missionsbefehl schlicht und einfach nur noch ein Privileg geworden. Es war einfach ein inneres Bedürfnis, das einfach, was der Herr uns da sagt, einfach andere Menschen weiterzugeben. Und das erfüllt mich seit über 50 Jahren jetzt und da bin ich unheimlich dankbar dafür. In alle Welt soll man gehen, heißt da, und Menschen Einladung, Vergebung all ihrer Sünde und Schuld zu finden. Aber, lieber Herr Jesus, das ist teilweise gar nicht so einfach. Das kann teilweise in manchen Ländern regelrecht lebensgefährlich sein. Open Doors berichtet in dem Jahr, dass 365 Millionen Christen verfolgt werden. Schlicht und einfach, weil sie ihr Leben Jesus anvertraut haben. In 78 Ländern. Nordkorea ist es, führt die Liste im Weltverfolgungsindex an, ist Nummer 1. Und danach folgen gleich Somalia, Libyen, Eritrea, Jemen und Nigeria. Wie um alles in der Welt unter diesen Menschen oder auch in solchen Ländern Gottes Wort verkündigen und dann auch als Christ überleben? Ich möchte heute Morgen bei euch den Fokus auf Somalia legen, weil wir, meine Frau und ich, seit 1994 mit Somalis gearbeitet haben. Dort mit Menschen am Horn von Afrika. Ich hatte zu Gott gebeten, mich in ein Land zu führen, wo ich einfach meine Gaben einsetzen konnte, wo ich am besten noch hingepasst bin. Und ich muss gestehen, es ist mir bis heute ein Rätsel, dass der Herr mir, dem niederbayerischen Bauernburschen, irgendwie es zutraut hat, zu Somalis zu gehen, in ein Land, das, wie gesagt, im Weltverfolgungsindex unter Nummer 2 steht. Bis ich 23 Jahre alt war, habe ich so gut wie überhaupt keinen Kontakt zu irgendwelchen Moslems gehabt. Und der Herr hat es aber trotzdem so vorgesehen und hat mich lange Zeit vorher auch schon auf den Dienst vorbereitet. Während meines Studiums der internationalen Landwirtschaft, da waren Iraner als Kommilitonen da in Witzenhausen, Gesamthochschule Kassel, dabei. Und da habe ich mit Nachhilfeunterricht, und damals habe ich auch schon Radeln hergerichtet für diese Flüchtlinge, und habe da einfach unheimlich gut Kontakt zu diesen Moslems gekriegt, und da sind super Beziehungen gewachsen, und da ist die Grundentscheidung getroffen, warum nicht meine Gabe Landwirtschaft nutzen, um in ein islamisches Land zu gehen und dann einfach Beziehungen zu bauen und so auf Muslime zuzugehen. Ja, es sollte ein Land sein, in den reguläre Missionare gar nicht hin konnten. Und es sollte ein islamisches Land sein. Und das hat dann ganz genau gepasst, so wie der Herr uns nachher geführt hat. Zuerst einmal ein paar Worte zu Somalia selbst. Das ist ein Land, wo Christen per excellence verfolgt werden. Somalia versteht sich zu 100% als islamisches Land. Sie sehen sich regelrecht als das Bollwerk des Islam in Afrika schlechthin, weil Somalia am Horn von Afrika ist ja nur 46 Kilometer im Golf von Aden zum Jemen rüber. Also die sind fast um die Ecke mit Arabern verbunden und seit über 500 Jahren leben Araber im ganz ostafrikanischen Raum, sodass viele Araber auch unter Somalis immer gelebt haben und dadurch hat der Islam einen ganz starken Einfluss auf Somalis gehabt. Zuerst dann danach, seit 1989 herrscht in diesem Land Bürgerkrieg. Siad Barre war vorher der Präsident. Und der hat aber immer nur seinen eigenen Clan unterstützt und die anderen mehr oder weniger total vernachlässigt. Und deswegen ist es zu einem ganz brutalen Bürgerkrieg gekommen. 1992 musste Siad Barre dann abdanken, ist dann geflohen. Danach bekriegten sich die Clans gegenseitig. Sie waren zwar einig, den Präsidenten loszuwerden, aber wie es dann hieß, ein eigenes Land, eine eigene Regierung aufzubauen, dann haben sie kläglich versagt und haben sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Heute wird das Land von Al-Shabaab-Milizen, radikalsten Moslems, einfach terrorisiert. Die Regierung hat mehr oder weniger nur Mogadischu und Kismayo unter ihrer Kontrolle. Der Rest des Landes, und das ist einfach total dichtes Buschland, ist Guerillagebiet von Al-Shabaab-Terroristen, die immer wieder das ganze Land mit Terroranschlägen einfach überziehen. Nun zur Situation von Christen in Somalia selber. Bis 1978 haben Christen eigentlich in Somalia relativ viel Freiheit gehabt. Das hat dazu geführt, dass sie sogar in Mogadischu selber gab es bis 1978 eine große katholische Kirche mit zwei riesigen Türmen und so, mitten gleich neben der Hauptmoschee. Das war damals bis 1978 noch möglich, aber lang, lang ist her. Mit zunehmendem Einfluss von radikalen Moslems, das war dann die Al-Qaida-Bewegung auch schon und so weiter, haben sich da immer breiter gemacht und es ist der Widerstand gegenüber Christen immer größer geworden, sodass dann damals unsere Vorgänger, SAM-Missionare, 78 das Land schon verlassen mussten. Und das hat dann dazu geführt, dass man sogar jedwedes christliche Zeugnis in Somalia entfernt hat. Die haben am Schluss, die Kathedrale ist zerstört worden, am Schluss sind sogar Christen, die in Mogadischu beerdigt worden ist, haben wir die Gräber exhumiert und die Knochen rausgeholt da und sie alle ins Meer geworfen, um jedwedes christliche Zeugnis aus diesem Land einfach auszumerzen. Jedweder Kontakt zu Christen oder zu christlicher Literatur wurde von Angehörigen seitdem mit drakonischen Strafen belegt. Die Palette ist weit, Prügelstrafe, Entzug der Unterstützung durch die Großfamilie, das einzige soziale Netzwerk, das man in Afrika hat, ist ja die Familie und das haben dann Christen verloren. Auflösung von Ehen, Zwangsscheidungen, Wegnahme der eigenen Kinder, wenn die Mutter Christin geworden ist, Zwangsverheiratung von Mädchen, die sich für den christlichen Glauben geöffnet hat, die hat man mit radikalsten Moslems verheiratet und die mit ihnen in den hintersten Busch geschickt, bloß damit sie keinen Kontakt mehr zu Christen haben konnten und wenn das alles nichts genützt hat, dann schließlich einfach Mord, dass man solche Menschen einfach umgebracht hat. Heute wird der Besitzer einer Somali-Bibel auf der Stelle mit dem Tod bestraft, man schneidet ihnen die Kehle durch, um die Familienehre damit zu retten. Wie aber unter diesen Menschen Gottes Wort verkündigen? Genau zu diesen Menschen hat Gott uns damals berufen, mich und meine Frau und unsere drei kleinen Kinder. Unsere Kinder waren damals 5, 3 und 1 Jahr alt. Wir konnten nicht nach Somalia selbst, Heutzutage vielleicht mit 10 Bodyguards für 2 Stunden hätte ich gute Überlebenschancen. Aber ansonsten, wir würden auf der Stelle gekidnappt und höchste, horrende Lösegeldforderungen würden für uns gestellt, um uns wieder loszulassen. Also was tun? Unsere Partnermission SIM, die frühere Sudan-Inland-Mission, hatte im Nordosten von Kenia, in Wajir, eine Missionsstation im Somali-Stammesgebiet. Durch die Grenzziehung zwischen Kenia und Somalia sind 1,5 Millionen Somalis als Nomaden auf die kenianische Seite geraten und waren dann einer der 42 Stämme Kenias, die zu Kenia dazugehört haben. Also Kleinstadt Wajir, reinste Dornbusch-Savanne, Nomaden, sprich Kamele, Schafe und Ziegen. Ich habe mal, bevor wir zum ersten Mal nach Wajir sind, habe ich einen Reiseführer entdeckt und dann unter dem Reiseführer auch Wajir entdeckt. Und da hieß nur drinnen, um Gottes Willen, was wollen Sie bloß in diesem Kameldorf? Außer Kamele und ein paar Schaf und Ziegen gibt es da nichts anzuschauen. Und genau da wollten wir hin. Aber gleiche Kultur wie Somalia selbst, eigentlich radikalster der Islam, genauso wie in Somalia selbst, aber das Gott sei Dank unter der Schirmherrschaft von Kenia, einem christlichen Land, sodass wir wenigstens von der Polizei Schutz in Anspruch nehmen konnten, wenn die Sache heiß geworden ist. Wer gestern nicht dabei war, Wajir wurde zum Zielort von 45.000 Flüchtlingen aus Somalia, die bei ihren 15.000 Verwandten in Wajir, die dort gelebt haben, einfach dann Schutz und Obdach gesucht haben. Aber schlimmste, bitterste Armut und schlimmster Hunger, diese Menschen siedelten im Umkreis von 5 Kilometer ungefähr um Wajir, sind dann mit Nahrungsmitteln vom World Food Program einfach unterstützt worden und wir waren mehr oder weniger für den Zugang zu Wasser dann zuständig. Denn Wasser war das Hauptproblem. Zu diesen Menschen hat uns Gott gesandt. Und wieder die Frage, um Himmels Willen, wie unter diesen Menschen leben, wie sie unterstützen, wie auf diese Menschen zugehen, wie ihnen von Gottes Liebe erzählen. Ein Jahr vorher war in Wajir Bürgerkrieg. Sodass meine Vorgänger, da waren 7 SIM-Missionare, waren in Wajir, haben dort gewirkt und die sind ausgewiesen worden, mussten Wajir verlassen. Sie haben teilweise schon die Sprache zu gut gesprochen und da haben die Scheichs gemerkt, hoppla, die werden jetzt schon langsam gefährlich. Die können zu gut kommunizieren, die könnten ja auch das Evangelium diesen Menschen weitergeben. Vorher eben 3 Angehörige von 3 Clans haben sich in Wajir gegenseitig umgebracht. Nächte mit 50 Toten waren für mehrere Monate auf der Tagesordnung. Als sich die Lage dann beruhigte, machten wir einen ersten Besuch in Wajir. Und ich kann mich noch erinnern, als ich mit meinem Vorgänger dann einmal durch diese Stadt gegangen bin und diese ganzen hasserfüllten Gesichter uns Weißen gegenüber gesehen habe. Die ersten Bilder, die ich von Somalis gemacht habe, wir waren auf einem Grundstück, da war eine Mauer außenrum, dann bin ich auf eine Leiter draufgestiegen und habe über die Mauer drüber einfach mal die ersten Fotos gemacht, weil ich mir nicht getraut habe, Fotos überhaupt auch in der Öffentlichkeit zu machen. Da wären wahrscheinlich die ersten Steine geflogen. Wir sahen uns außerstande im Stadtgebiet selber auf einem Grundstück zu wohnen, sondern ein bisschen außerhalb gab es noch ein zweites Grundstück, das der Mission gehört hat. Das war gleich in der Nähe von der Police Line, also von den, wo die Quartiere von den Polizisten gelebt haben und da haben wir uns dann angesiedelt. Mission unter radikalsten Christenverfolgern. Wie um Himmels Willen auf diese Menschen zugehen und ihnen Gottes Wort sagen? Immer wieder diese Frage. Die Scheichs hatten uns strengstens verboten, überhaupt über den christlichen Glauben zu reden. Das gleiche Verbot so bei den Vorgängern und das gleiche Verbot galt auch uns. Bevor wir kommen sind, ist 2 Jahre vorher die GUNA, die Gute Nachricht, ist ein deutsches Missionswerk, das auch in Kenia einfach durch den Einsatz vom Jesus-Film immer wieder in Dörfer fährt und dann einfach so Gottes Wort weitergibt. Die haben es mal gewagt, nach Wajir zu fahren und dort auch den Jesus-Film zu zeigen. Und dann ist es zu tumultartigen Zuständen in der ganzen Stadt gekommen. Den Prediger, der selbst ein Somali, ein gläubiger Somali war, hat man in Sicherheitshaft nehmen müssen im Gefängnis, um ihn einfach zu bewahren. Ansonsten hätten sie ihn auf der Stelle umgebracht, bis er dann wieder weggefahren ist. Wir durften uns nicht wie Somalis kleiden. Wir durften auch nicht in ihren Dörfern bei ihren Duffels wohnen. Wir wurden nachts noch die ersten Monate von Polizisten bewacht, um Überfällen einfach vorzubeugen. Aber wir durften, und das war die einzige Chance, dort diakonisch arbeiten. Ein kenianischer Missionar hat die Krankenstation übernommen und hat medizinische Arbeit geleistet. Einer von meinen Vorgängern hat an einer Schule gearbeitet und unterrichtet. Und ich kümmerte mich um die Farmprojekte und wurde mehr oder weniger zum Rettungssanitäter, weil ich einen Geländewagen besaß. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ich als Christ im Dar al-Salam, im islamischen Stammesgebiet leben möchte, dann bin ich eigentlich als Christ verpflichtet, eine gewisse Steuer zu bezahlen, um dieses Privileg überhaupt genießen zu dürfen, bei Moslems zu leben. Und sie haben mehr oder weniger dann nicht kommuniziert, dass ich jetzt da eine Steuer bezahlen muss, aber ich habe die mehr oder weniger in Form von Projekten getan. Und bin dadurch, und das habe ich erst Jahre später von einem Mal erfahren, mehr oder weniger zu dem Sklaven geworden, den Allah ihnen geschickt hat, um ihnen zu helfen, sich um ihre Kranken und Alten zu kümmern und um ihnen zu helfen, ihre Probleme des Lebens zu lösen. Wir selber wollten dorthin gehen und sie mit der Liebe Christi einfach sie erfahren lassen und so versuchen, auf Menschen zuzugehen. In Wirklichkeit sind wir nur als die Sklaven von Moslems, von Somalis betrachtet worden, die Allah ihnen geschickt hat. Von wegen Dankbarkeit war absolut nichts zu spüren. Etliche kamen zu mir und haben so richtig gemeint, sie hätten ja ein Recht auf all diese Hilfe, weil ich ja als Christ im islamischen Stammesgebiet im Dar al-Salam leben wollte. Das war eine schwere Erfahrung, die wir machen mussten. Wir haben über 150 Brunnen gegraben, ich habe viele Handpumpen installiert, es gab 25 Windräder, die Wasser gepumpt haben und die haben wir uns damit eingebracht, damit diese Menschen Zugang zu Wasser fanden. Wir haben uns schlicht und einfach nur von der Liebe Christi motivieren lassen, trotzdem diesen Menschen zu dienen und zu helfen. Und wieder die Frage, wie um Himmels Willen Zugang zu den Herzen dieser Menschen finden. Der Zugang gelang über diese diakonische Arbeit. Wie auf Menschen zugehen, die in einer ganz anderen Welt leben. Wie Beziehungen bauen. Wie kann Vertrauen entstehen? Durch das jahrelange Miteinander wurde es möglich. Wir hatten 25 Somalis, die mehr oder weniger über die Missionsstation ihr tägliches Brot verdient haben. Die haben wir von unseren Vorgängern übernommen. Und wir hatten über 15 Familien, die direkt auf unserem Grundstück innerhalb dieser Missionsstation ihre eigenen Gärten hatten und die dann ihre Kinder auch mitbrachten, wenn sie ihre Gärten da bewässert haben. Und das muss mindestens einmal am Tag geschehen. Und dann sind Beziehungen zwischen unseren Kindern und diesen Kindern, deren Kindern entstanden. Und dann wurde immer mehr Vertrauen einfach möglich. Und besonders unter diesen wenigen Menschen, die uns jeden Tag einfach erlebt haben. Und die sich dann einfach auch ganz neugierig mich als weißen Mann einfach erlebt haben, wie ich so ganz anders mit meiner Familie und meinen Kindern umgehe, wie sie es zu Hause von ihren eigenen Männern erlebt haben. Liebe Leute, ich spreche hier von Entwicklungen, die Jahre gedauert haben. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wann es überhaupt zum ersten Mal ich Gelegenheit hatte, mit einem Moslem, mit einem Somali vor Ort in Wajir dann über den Glauben zu sprechen. Und das hat dazu geführt, dass nach 2-3 Jahren wo wir einfach da dienten und arbeiteten und schwitzten und all die Entbehrungen einfach auf sich genommen hatten, immer mehr die Frage aufkam, sind wir hier überhaupt am richtigen Platz? Sollen wir weiterziehen, wenn es hier keinen Menschen gibt, der überhaupt etwas vom Evangelium hören will? Wo sind die Menschen des Friedens, zu denen Jesus seine Jünger geschickt hat und bei denen sie einkehren sollten und Quartier nehmen sollten? Wir haben hier keinen gefunden. Außer ein paar Handvoll, mal ein paar ehrliche Fragen und so, wo ich das vielleicht vermutet habe, dass Interesse da war, aber mehr war da nicht. Und immer mehr auch diese bohrende Frage, wenn ich hier so ausgenutzt werde. Wir haben ja auch Projekte gemacht und da kamen immer wieder zu Somalis zu mir und wollten dann, haben wir dann, wer weiß, was für Lügen aufgetischt, die ich dann nachher ausfindig machen musste. Und es kam zu der Situation, dass ich am Schluss irgendwie in meinem Projektbüro saß und immer wenn ein Somali reinkam, dann habe ich im Hintergedanken nur noch gemeint, okay, auf welcher Seite will der mich jetzt wieder über den Tisch ziehen? Da habe ich so richtig gemerkt, wie Bitterkeit gegenüber diesen Menschen einfach in meinem Herzen einfach gewachsen ist. Und da hat der Herr Gott sei Dank geholfen, denn dann kamen immer mehr Gedanken aufzugeben und das Handtuch zu schmeißen. Und dann hat der Herr gesagt, Martin, überlass diese Kerle mir, die Rache ist mein. Ich kenne die Gedanken dieser Menschen und ich weiß um deren Motive. Und für jedes Wort und für jede unnütze Tat werden sie eins von mir Rechenschaft geben. Lass sie vom Haken, zieh deine Straße fröhlich und investier dich immer wieder neu in Beziehungen, auch wenn sie vielleicht von dem einen oder anderen missbraucht werden. Das hat mich damals gerettet, dass wir weiter unter Somalis gewirkt haben. Ich habe andere UN-Mitarbeiter mal miterlebt, die derartig verbittert waren, dass sie nur noch gesagt haben, vergiss es, lass sie dieses Vollkonz in der Pfeife rauchen und ihre Koffer gepackt haben und heimgegangen sind. Satan versuchte in dieser Art und Weise immer wieder Zweifel zu säen, aber Gott segnete diese Arbeit. Er hat mir neue Gedanken geschenkt und hat mich immer wieder neu auf sich und seine Liebe aufmerksam gemacht. Er hat mir gezeigt, wie viel Geduld er selbst mit uns Menschen haben musste, selbst während er hier auf Erden selbst wirkte. Und er hat mich auch an einen Samuel Zwemer erinnert, der als Missionar in Ägypten ein ganzes Leben lang, über 40 Jahre glaube ich, als Missionar in Ägypten gewirkt hat. Und er wusste von 5 Menschen, die damals die Entscheidung getroffen haben. Aber allein für diese 5, sagt er, hat sich's gelohnt. So, wir waren immer wieder nach 3 Monaten für 1 Monat in Nairobi. Gebetsbrief schreiben, mit Kollegen sich austauschen, fürs Projekt neu einkaufen, Lebensmittel kaufen, die wir dann mit hochgenommen haben. Und da durfte ich auch immer wieder mal eine Somali-Gemeinde besuchen und habe Somali-Christen in Nairobi mein Leid geklagt. Und dann kam ein lieber Bruder auf mich zu und sagt, Martin, in Wajir ist es unmöglich, Christ zu werden. Warum? Eine einzige ehrliche Frage von einem Somali gestellt würde dazu führen, dass man diesen Menschen in den hintersten Busch schickt, bloß damit er keinen Kontakt mehr zu Christen bekommt. Das Kontrollsystem dieser Muslime untereinander ist immens effektiv und allgegenwärtig. Unmöglich, es ist unmöglich, überhaupt eine Bibel zu besitzen. Stellt euch mal vor, eine Familie, Vater und Mutter, im Durchschnitt 8 Kinder, sie wohnen in einer Grashütte, Betten, Möbel gibt es nicht, nachts über werden Matten am Boden ausgelegt, man schläft am Boden. Privatbesitz eines Ortes, wo man die Bibel verstecken könnte, gibt es nicht. Wenn wir unterwegs waren und ab und zu mal auf der Fahrt von Nairobi nach Wajir, wir waren da, das waren 360 Kilometer Piste und wenn man da dann nochmal austreten musste und du stehen geblieben bist, dann hat es keine 2 Minuten gedauert, bis nicht irgendwo ein Kind den Kopf aus dem Busch rausgesteckt hat und wollte sehen, warum bleibt hier ein Auto stehen, was ist hier los? Also selbst ein Somali, der eine Bibel hatte und irgendwo sich im Busch unter einem Baum setzt und da die Bibel lesen wollte, wäre spätestens nach 3 Minuten würde er entdeckt werden und es würde sofort publik sein, dass er eine Bibel hat und sich mit Gottes Wort beschäftigt. Und das wiederum mit drakonischsten Folgen. Wo also die Bibel aufheben und verstecken war nicht möglich. Dazu gigantische Vorurteile gegenüber uns Christen. Es gab in Virginia sogenannte Hauskinos. Also das war kein reguläres Kino, sondern es war einfach nur ein Videoplayer mit einem Projektor vielleicht oder einem großen Fernseher. Und da haben Somalis in Virginia die letzten Filme von Sex and Crime von Hollywood im hintersten Busch von Virginia angeschaut. Und dadurch, dass diese Filme von einem christlichen Land, sprich Amerika, kamen, war das der Inbegriff dessen, was einen Christen ausmacht. Da könnt ihr euch mal vorstellen, mit welchen Vorurteilen wir Muslime dann als Christ begegnet sind. Alkohol, Gewalt, Sex und Crime, dazu die Hasspredigten von Wanderpredigern. Es kamen aus Pakistan immer wieder radikalste Muslime, die das ganze Land dort bereist haben. Das waren fundamentalistische Moslems, die ihre Leute in Sachen Islam auf Vordermann gebracht haben und dabei ganz bodenlosen Hass gegenüber Christen gesät haben. Weh jedem, der sich mit einem Christen trifft. Dann auch Achtung gegenüber der Bibel. Sie haben gesagt, wenn du die Bibel aufschlägst, dann springt dir ein Geist, ein Dämon entgegen, der dazu womöglich dazu führt, dass du den Islam in Frage stellst und Christ wirst. Sie haben natürlich in negativer Art und Weise vom Heiligen Geist gesprochen, ohne es zu ahnen. Das kann durchaus passieren. Sie haben es so interpretiert. Die Warnung vor Gottes Wort. Wir haben eine Frau gehabt, die in Nairobi zum Glauben kam und sie hat uns erzählt, als kleines Kind ist sie immer wieder mal zur Kirche. Es gab eine Kirche, der Afrika-Inland-Kirche, in ein Gebäude in Virginia. Und dort haben Christen aus anderen Stämmen, die als Polizisten oder Lehrer oder so in Virginia gearbeitet haben, die durften dort Gottesdienst feiern. Aber es war einem Somali unmöglich, diesen Gottesdienst zu besuchen. Ein Weg dorthin zum Gottesdienst und eine Stunde später wäre sein ganzes Dorf gegen ihn aufgestanden und hätte ihn drakonisch verprügelt und zugerichtet. Aber diese Frau ist einmal zu dem Kirchengebäude hin und hat so ganz scheu durchs Fenster geschaut und wollte feststellen, ob wir Christen dort beim Abendmahl wirklich Menschen verspeisen. Das Abendmahl, das Opfer Jesu Christi, Blut und Fleisch Christi, ist so ausgelegt worden, als dass Christen womöglich Kannibalen auch sind. So die Vorurteile, denen wir in Virginia begegnet sind. In aller Öffentlichkeit war unser Leben, aber unser Miteinander und unsere Familie und unser Engagement unsere einzige Möglichkeit, diesen Hasspredigen etwas entgegenzusetzen. Und dieses Zeugnis gelang umso besser, je mehr Begegnungen wir mit Somalis hatten. Gott hat mir damals Mut gemacht, und zwar, wir lesen ja so schön bei Paulus, der eine pflanzt, der andere bewässert und wiederum ein anderer darf ernten. Gott hat mir gesagt, Martin, es ist wahrscheinlich in Virginia unmöglich, überhaupt zu pflanzen. Ich habe dich nach Virginia geschickt, um dort erst einmal zu ackern. Schlicht und einfach nur den Boden aufzubrechen, damit Somalis überhaupt einmal Christen, ehrliche, aufrichtige Christen kennenlernen und so womöglich ihre Offenheit gegenüber Gottes Wort sich einfach, also ihre Herzen auftun können. Und wie ich das verstanden habe und gemerkt habe, dass nachher später Menschen zum Glauben kamen an anderen Orten, dann habe ich triumphiert und von Herzen gern als Bauer fleißig in Virginia geackert. Noch immer stand die Frage im Raum, wie um Himmels Willen auf Somalis zugehen, wie ihnen von Jesus erzählen. Gott hörte unser Schreien. Das gestern schon ein bisschen erzählt im Workshop. Somali-Sprachstudium war der Schlüssel zum Herzen dieser Menschen. wie Gottes Wort weitergeben, habe ich mich gefragt, wenn ich die Sprache nicht beherrsche. Es gab keine somalische Sprachschule. Das hat dazu geführt, dass ich 6 Jahre lang jeden Nachmittag so von 3:30 bis um 5, 6 ungefähr vor unserem Haus dann saß, an einem großen Tisch, 2 Bänke waren an dem Tisch dran und habe mit meinem Sprachhelfer einfach versucht, den Zugang zu dieser Sprache zu finden. Es gab 2 alte Lehrbücher, die ich mit benutzen konnte und so Stück um Stück den Zugang gefunden habe. Und dann geschah das Wunder. Da saß ich wieder mal mit Muse an dem Tisch bei meinem Sprachhelfer. Augenmerk war im zweiten Term vor allem die Bibel. Ich wollte die Bibel in Somali einfach besser verstehen. Und da mein Sprachhelfer, übrigens er hieß Issa, Jesus. Der Muse, ja, Isa war dann Ding. Der hat einfach dann mit mir da geholfen. Und am Anfang haben wir die Geschichten hauptsächlich in den Evangelien gelesen. Geschichten sind von der Wortstellung her, sind viel einfacher. Paulinische Sätze kamen dann erst später. Und an diesem großen Tisch, ich habe erwähnt, dass sie diese 15 Familien hatten und da konnte ja immer nur eine gerade an der Wasserpumpe sein und den Kanister vollpumpen oder die Gießkanne. Und die anderen, die mussten warten und die kamen dann einfach und haben die Ohren gespitzt und wollten einfach wissen, um was geht es jetzt da. Und dann haben sie sich dazugesetzt und dann war die Runde so richtig schön voll. Und dann haben sie da zugehört, haben auch Fragen gestellt, haben sich da ins Gespräch mit eingeschaltet. Und dann habe ich natürlich so Schlüsselverse wie Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Solche Verse musste ich dann 10-mal wiederholen, weil es einfach so in Anführungszeichen so schwer vom Begriff war, damit es wirklich jeder verstehen konnte. Und ganz besonders hat mich gefreut, als wir einmal in der Schöpfungsgeschichte waren. Und da habe ich erzählt, ganz am Schluss der Schöpfung, erst als die Frau geschaffen war, sagte der Herr, und siehe, es war sehr gut. Vorher war sie nur gut. Erst als die Frau dazu kam, war es sehr gut. Und da sehe ich heute noch das Strahlen in den Gesichtern dieser Frauen, die normalerweise nur, wenn sie heiraten, dann wird mal ein erster Blick auf sie geworfen und sagt, okay, ich gebe dir für sie 5, ein Kamel und 5 Ziegen. Und eine andere Frau hatte ich kennengelernt, die hat ihre Tochter nur für ein gutes Kleid, für einen Wasserkanister und eine Teekanne, hat er sie als dritte Frau irgendeinem alten Scheich dann sie verschachert, mehr oder weniger. Und jetzt wird so einer Frau gesagt, und siehe, es war sehr gut. Und ich tat dieses Bibelstudium dort, ohne irgendwie Anstoß zu erregen, denn es war ja ihre Entscheidung, sich zu mir dazuzusetzen. Ich musste niemanden einladen. Ich schlüpfte sehr bewusst in die Schülerrolle, wollte von ihnen lernen. Sie haben ja die Sprache als regelrecht gemeistert und ich habe mich von ihnen gelernt. Und dass Gott es dann geschenkt hat, dass sie dabei Gottes Liebe kennenlernen durften, das war einfach nur sein Geschenk und der geniale Streich, das der Herr einfach da geschenkt hat. Könnt ihr euch fühlen, noch einmal, wie sich diese Frauen fühlten? Frauen im Somali-Kontext entscheiden nie etwas über ihr Leben. Das ist immer entweder der Vater oder, wenn der Vater gestorben ist, der Onkel. Und wenn es den auch nicht mehr gibt, dann ist es der älteste Sohn, der über das Leben mehr oder weniger der Frauen in der Familie bestimmt. Sie einzuladen, wirklich eine Entscheidung über ihr eigenes Leben und vor allem über ihren Glauben zu treffen, war etwas, wenn ich etwas vom anderen, vom Mars oder sonst so erzählen würde. Hier war es. Ich möchte euch von Mariam erzählen. Es gab eine Christin in Vergier. Sie hatte einen Traum und ist daraufhin auf der Stelle in die Kirche gegangen. Mit drakonischen Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob ihr Mann sie verstoßen hat oder ob er verstorben war. Sie war dann allein. Sie hat auf der anderen Stadtseite gewohnt. Immer wenn sie ihre Hütte verlassen hat, hat man ihr alles gestohlen, was in der Hütte war. Wann immer sie zu uns kam, sie hat dann auf unseren Stationen ein bisschen gearbeitet, hat so ihr Geld verdient, von dem sie leben konnte. Wenn sie da gekommen ist, hat sie immer ihre wenigen Habseligkeiten dabei gehabt. Ihre Teekanne, ein bisschen Zucker, ein bisschen Teepulver, ein bisschen Mehl. Alles andere ist ihr immer gestohlen worden. Sie war ganz allein. Sie lebte dort in ihrem Duffel. Diese jahrelange Verfolgung hat bei ihr zu Angstzuständen geführt. Sie ist auch teilweise dann sehr aggressiv geworden gegenüber, wenn sie wieder so angefeindet und womöglich gesteinigt worden ist. Und das hat aber, diese Angstzustände haben dann dazu geführt, dass sie in Vergir mehr oder weniger als verrückt erklärt worden ist. Überhaupt, dass sie nur Verrückte würden, überhaupt Christen werden. Und in dieser Schublade war sie dann. Und in dieser Schublade hat sie, ich glaube, 10 Jahre überlebt. Mit all diesen heftigen Konsequenzen. Das hieß es, im Somali-Kontext als Christin zu überleben. Ihr Sohn ist auch zum Glauben gekommen, der war während dieser Zeit woanders in einer Ausbildung und am Schluss, wie er dann fertig war, hat er sie zu sich geholt, da war sie dann in Nairobi. Die letzten 2, 3 Jahre ihres Lebens hat sie dann wirklich in Frieden und in der Geborgenheit der Familie ihres Sohnes erleben dürfen. Trotz heftigsten Widerstand fanden aber trotzdem Somalis zum Glauben. Und das war immer dann der Fall, wenn Somalis ausweichen konnten, wenn sie von Vergir weg sind, weil sie vielleicht eine Ausbildung in Nairobi machen wollten. Auf einmal hatten sie ein Umfeld, wo sie auch einmal die Bibel lesen konnten, wenn sie Interesse hatten. Sie konnten sich mit Christen auch mal treffen, sie konnten auch mal in einen Gottesdienst gehen, ohne dafür sanktioniert zu werden. Und dort im Nairobi-Kontext dann sind Somalis auch zum Glauben gekommen. Gott baut auch in einem Land auf dem Weltverfolgungsindex Nummer 2 seine Gemeinde. Ihr müsst euch vorstellen, selbst wenn Christen aus Somalia fliehen und im Flüchtlingslager sind und im Flüchtlingslager bekannt wird, dass sie Christen sind, dann müssen sie wiederum aus dem Flüchtlingslager fliehen, weil sie nicht einmal dort ihres Lebens sicher sind und dann in Nairobi einfach untertauchen. Gott hat in ganz besonderer Weise bei uns einen Ahmed Haile, unseren Patriarchen, gesegnet und gebraucht, um Somalis zum Glauben zu führen. Und mit ihm durfte ich nach 6 Jahren Vergir, sind wir nach Nairobi umgezogen, da habe ich mit ihm zusammengearbeitet. Er ist vor 30 Jahren vorher Christ geworden, hat dann studiert, war Dozent an der Daystar-Universität und wann immer Flüchtlinge aus Somalia kamen, aus seinem Verwandtschaftskreis, dann kamen sie zu ihm und dann hat er, der Christ, die Somalis einfach mit allem versorgt, was sie so brauchten. Und wann immer man zu ihm kam, um seinen Küchentisch saßen immer mindestens zehn Somalis und haben dort Evangelium pur aus dem Mund ihres Onkels oder ihres Verwandten da gehört. Ihn, den Somali, hat der Herr gebraucht, um einfach Somalis dann zum Glauben zu führen und ich durfte ihm einfach zur Seite stehen. Stellt euch einmal die Welten vor. Hier Somalia, Dar al-Salam, offiziell das Haus des Friedens, aber 35 Jahre Bürgerkrieg mittlerweile. Wenn Somalis sich treffen, dann fragen sie immer, Manabadba, ist Frieden? Und dieses Frieden im Somali-Kontext ist mehr oder weniger der Kontext von Shalom, von Wohlergehen. Wenn es den Vieh gut geht und die Kinder gesund sind und auch die Frau bei guter Laune ist, dann ist Nabad. Aber Bürgerkrieg und dass sie dabei den Fürsten des Friedens ausklammern und zurückweisen, das ist die Ursache dafür, dass dieses Land seit 35 Jahren Bürgerkrieg erlebt. Hier jetzt auf der anderen Seite, Manabadba ist Frieden und immer nur Mord und Totschlag im Namen Allahs. Dort aber ein Mensch, ihr Onkel und eine Gemeinde, die in Frieden einander dienen und sich gegenseitig unterstützen. Es war so offensichtlich, dass Gottes Segen auf Ahmed Haile lag und ihn hat er dann gebraucht, um Menschen zum Glauben zu führen. Und mit ihm durfte ich einfach 11 Jahre zusammenarbeiten. Es war ein unheimliches Geschenk. Der Herr gebraucht ihn in Somali, um Somalis zum Glauben zu führen, und ich durfte ihm dabei helfen. Einfach dann bei medizinischen Nöten. Wir konnten kleine Projekte gründen, dass sie gläubige Somalis an einen Laden aufmachen konnten, ein bisschen Berufsausbildung und so. Das war der Höhepunkt, und der Weihnachtsfeier war dann mal, einer Weihnachtsfeier war, dass wir mit 100 Somalis, 100 gläubigen Somalis einfach Weihnachten feiern durften. So damals in Kenia. So, und wie sieht es jetzt aus? Stellt euch vor, welch großen Aufwand ich betreiben musste, um überhaupt mit Somalis in Kontakt zu kommen. Ich habe meinen Landwirtschaftsmeister gemacht, habe internationale Landwirtschaft studiert, habe 4 Jahre Theologie studiert. Wir mussten einen Freundeskreis aufbauen. Ich brauchte ein Visa für Kenia. Ich habe Gott sei Dank eine Frau gefunden, die das alles mitgemacht hat. Und unser Freundeskreis hat uns dann unterstützt. Und das alles, diese riesigen Projekte, die wir machen mussten, um überhaupt im Somali-Stammesgebiet zu leben und um dann ein bisschen mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und jetzt dürfen wir hier miteinander einfach Somalis in unserer Nachbarschaft finden. Sie leben hier in der Nachbarschaft, sie wollen sogar unsere Sprache lernen, sie freuen sich sogar, wenn man auf sie zugeht und ihnen dabei hilft. Der Herr öffnet unendliche Möglichkeiten, dass wir mittlerweile nur noch auf die andere Straßenseite womöglich gehen müssen, um auf Somalis zuzugehen. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Der Herr schickt sie uns jetzt auf den Pölz, damit auch wir uns alle miteinander uns einbringen können, auch Somalis mit dem Evangelium zu erreichen. Und das gilt für Afghanen und für Syrer und all die anderen Länder, wo es schwierig ist, überhaupt als Missionar reinzukommen. Und dann ungeahnte Möglichkeiten über das Internet. Wie gesagt, ich habe vielleicht in den sechs Jahren mit fünf Somalis vielleicht ein bisschen andeutungsweise über das Evangelium reden können. Heute darf ich über das Internet, jeden Tag in der Früh, heute in der Früh habe ich wieder einen Impuls geschrieben und habe den Geschwistern geschickt. Ich selber bin der digitale Dinosaurier, ich bin da total überfordert, aber die haben das Netzwerk und die schicken dann meinen Impuls an ihre 20.000 Kontakte unter Somalis, um einfach sie einzuladen, auf Gottes Wort zuzugehen. Der Herr hat unendliche Möglichkeiten. Denn je mehr sich ein Land dem Evangelium verschließt, umso mehr Möglichkeiten sucht sich der Herr, um trotzdem einfach sein Wort unter die Leute zu bringen. Es heißt so schön, je mehr sie sich gegen Gottes Wort sträuben, der Herr lacht ihrer und hat immer wieder neue Möglichkeiten, das einfach zu tun. So hat Gott uns jetzt das Missionsfeld bewusst auch vor die Füße gelegt. Und so ist ja jeder von uns eingeladen, das müssen jetzt nicht Somalis sein, das können auch andere sein, um ihnen einfach Gottes Wort weiterzugeben. Die Entscheidung liegt bei jedem von uns, heute auch Missionar zu werden. Und ich frage dich ganz persönlich, denn über dieser missionarischen Arbeit unter Somalis bin ich alt geworden und suche Nachfolger und auch Mitarbeiter, die Gott in seinen Weinberg schicken kann, um auf seine Missionsfelder schickt und einfach dort weiter Gottes Wort weiterzusagen. Und wir können unsere Geschwister in den Ländern leben, einfach für sie beten und sie unterstützen, wie wir es heute an diesem Verfolgungstag auch tun wollen. Ich bitte euch von Herzen, dass ihr immer wieder auch dabei an Somalis denkt. Der Herr baut sich seine Gemeinde und wir treffen uns einmal in der Woche auch zu einer Bibelstunde und da sind Geschwister dabei, die wirklich geniale Fragen stellen und auch schon sich gegenseitig einfach auch Fragen beantworten können. Der Herr baut sich auch unter Somalis seine Gemeinde und einst, wie es in der Offenbarung 7, Vers 9 steht, werden einfach Menschen als eine große Schar aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen werden da dabei sein und niemand wird sie zählen können. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm gekleidet in weiße Gewänder und trugen Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und wie der Herr immer ein Gott der Fülle ist, so werden da nicht nur eine Handvoll Somalis, sondern auch viele dabei sein. Soweit zu Somalis. Nur die Gewissheit, dass sie einst vor dem großen, vor dem Thron Gottes stehen werden, hilft ihnen auch als Christen im Somali-Stammesgebiet zu überleben. Mein Sprachhelfer Issa hat gesagt, und wenn es mir das Leben kostet, den hat man seinen großen Hof mit 80 Hektar weggenommen, er ist von seiner Familie getrennt worden, er war total isoliert, war mehr oder weniger am Verhungern, bis ich ihn kennengelernt habe und er mein Sprachhelfer wurde und ich ihn dann auch finanziell versorgen konnte. Allein das Wissen, wer Jesus hat, der hat das Leben. Allein dieses Wissen ist es wert, all diese Opfer zu bringen und selbst das, wenn es das Leben kosten würde. Ein frommer Moslem schmeißt sich vor Allah nur in den Staub wie ein Sklave und er kann nur, die höchste Zuwendung, die Allah ihm schenken kann, ist, er sagt ihm mehr oder weniger, tu mit mir, was immer du willst. Die letzte Entscheidung ist bei dir. Sie haben nie und nimmer Heilsgewissheit, während wir als Christen, als Kinder Gottes sagen dürfen, wir haben ewiges Leben, wir dürfen zu ihm in Ewigkeit kommen. Das hat sich allein deswegen, lohnt sich womöglich alles hinzugeben und auch selbst wenn es das Leben kosten wird. Der Herr baut seine Gemeinde weltweit, auch unter Somalis und dort, wohin er seine Geschwister schickt, um sie zu gebrauchen. Und dazu lade ich auch euch ein, da fleißig mit dabei zu sein. Ein kleiner Einblick in die Arbeit unter Somalis. Es gibt viele andere Facetten, wo Open Doors auch immer wieder hinweist und informiert. Betet für die Geschwister und unterstützt sie. Dankeschön. Gottes Segen euch. Amen.